ihr heute eigentlich schon gelacht? Wir haben ja oft nicht so viel Grund zu lachen. Das Leben ist ja ernst und hart. Wir haben ja wirklich wenig Grund zu lachen. Und wenn jemand lacht, dann ist er häufig irgendwie dumm, oder? Dann hat er den Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden. Die Tragik und Tiefe des Lebens. Ostern ist ein Fest des Lachens. Und damals im Mittelalter war das ein liturgisches Element, der Risus Paschalis, das Osterlachen oder Ostergelächter. Also es war wichtig, dass der Prediger im Mittelalter sich verrenkt, um seine Gemeinde irgendwie zum Lachen zu bringen. Also jeder muss mal laut loslachen. Das ist natürlich nicht so einfach. Ich habe euch einen kleinen Witz mitgebracht, einen ganz kurzen, ganz flach. Treffen sich zwei Rühreier an Ostern. Sagt das eine, irgendwie bin ich heute so durcheinander. Also ihr merkt schon, mit Witzen ist so eine Sache, ich kann auch nicht gut Witze erzählen, aber jetzt lacht ihr. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein, dass wir an Ostern so billige Witze brauchen, um uns gegenseitig zu erheitern. Ein Witz ist ja so, man erzählt den und dann lacht man mal kurz auf und dann ist er aber auch schon wieder weg. Aber Ostern ist doch eigentlich, hat ja was mit Auferstehung zu tun. Wo ist denn die Wucht der Auferstehung, die Kraft der Auferstehung? Dass da nach dem dritten Tag, wo vorher Trauer war und diese dreitägige Leere und die Totenstille und auf einmal bricht's durch den Tod, Auferstehung, neues Leben, Jesus lebt. Oder haben wir uns schon so dran gewöhnt an das Wort Auferstehung, es hat gar keine Wucht mehr, es hat nichts mehr Besonderes, ist irgendwie selbstverständlich. Auferstehung finde ich gut. Ja, ich glaube auch an die Auferstehung. Ist ja auch eine gute Sache. Aber glauben wir noch an die Wucht, an die Kraft der Auferstehung, dass der Tod besiegt ist? Ist uns das nicht Grund zum Lachen? Oder sind wir so voll mit unseren Osterzweifeln? Wir alle kennen Osterzweifel. Also die große Frage natürlich, ist Jesus überhaupt wirklich auferstanden? Ist es was, an was ich glauben kann? Ist die Auferstehung etwas, was in meinem Leben irgendwie eine Rolle spielt, eine Bedeutung spielt? Auferstehung freilich irgendwann am jüngsten Tag, da gibt's ja Auferstehung, aber heute und hier? Hat's was mit meinem Leben zu tun? Was ist mit der Wucht der Auferstehung? Und auch die Korinther damals, die hatten auch so ihre Zweifel, Ostergedanken, die waren anders als unsere. Die Korinther haben sich nicht gefragt, ob Jesus auferstanden ist. Die waren noch so knapp dran an dem Ereignis, dass sie die ganzen Augenzeugen noch gehört haben oder aus Zweitberichten. Aber es war klar, Jesus ist auferstanden. Ihre Frage war vielmehr, wie wird Jesus auferstehen? Wie müssen wir uns das Ganze eigentlich vorstellen? Und da antwortet Paulus. Und ich möchte euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Und ich weiß, es ist Paulus, der damals zu den Menschen spricht und versucht, ihren Ton und ihre Sprache zu finden. Aber ich hoffe, dass ich heute schaffe, eure Sprache, euren Ton zu finden, um uns mit reinzunehmen in die Wucht und in die Kraft der Auferstehung. Seit Menschengedenken machen sich die Menschen den Kopf um die großen Fragen des Lebens. Was ist eigentlich der Mensch? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie muss ich mir das vorstellen mit meinem Menschsein? Ich habe einen Körper, ich habe aber auch eine Seele. Und wie hängen die beiden zusammen? Kann man die voneinander trennen? Spätestens vielleicht im Tod, kann man da das auseinanderdividieren? Was passiert? Gibt es überhaupt ein Danach? All diese Fragen beschäftigen uns Menschen. Und in der griechischen Philosophie ist es ganz klar, der Mensch ist irgendwie zusammengebaut aus Elementen. Ja, du nimmst einen Körper, du steckst, sag's jetzt mal so technisch, die Seele drauf und manche kriegen sogar noch einen Geist oben drauf gesteckt. Und dann hast du so ein Ding, was dann zum Leben kommt. Und für Platon war klar, die Seele, die im Körper ist, die ist unsterblich. Der Körper stirbt, der verfällt irgendwann. Die Seele kann man aber abnehmen. Die ist unsterblich. Und dann ist es mit der Seele, wie viele stellen sich das ja auch so vor, über dem Grab, wie so ein Schmetterling. Da ist die Seele, der Körper ist schon tot. Die Seele erhebt sich nochmal nach oben, wenn sie sich natürlich genügend verabschiedet hat von ihrem Körper. Und dann sucht sie irgendwie einen Ort, wo sie sein kann. Die unsterbliche Seele. Das ist aber griechische Philosophie. Das ist nicht Bibel. Die griechische Philosophie, die denkt sich das so, dass man das auseinandernehmen kann. Für Platon war klar, der Körper ist eigentlich ein Gefängnis für die Seele. Und was will man machen mit einem Gefängnis? Man will einfach weg, raus. Also die Seele will nichts lieber, als endlich da entschwinden zu können. Das ist griechische Philosophie. In der jüdischen Anthropologie ist der Mensch eins, eine Einheit. Gehört alles zusammen. Eine Seele ohne Körper ist überhaupt nicht denkbar und umgekehrt genauso wenig. Die Seele, die verlängert sich im Körper. Sie findet ihren Ausdruck im Körper. Und eine Seele ohne Körper, das ist wie wenn ich lieben soll. Da ist die Liebe, aber sie hat keinen Körper. Die Liebe kann sich dem anderen überhaupt nicht annähern. Die Liebe kann sich nicht aufeinander zubewegen. Die Liebe kann nicht praktisch werden, nicht sichtbar, nicht spürbar. Was ist denn das für eine Liebe? Ja, so eine platonische Liebe. Und genauso wenig kann der Körper ohne die Seele, er ist seelenlos, mausetot. Und genau das ist es. Die Seele ist nichts ohne den Körper und der Körper nichts ohne die Seele. Es ist eine Einheit. Es gehört zusammen. Das heißt, wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Da ist nichts mehr. Wir dürfen den Tod nicht klein machen oder unterschätzen. Der Tod, der macht Sense. Er greift zu auf unser Leben und er nimmt uns alles, was wir haben. Da ist dann nichts mehr da. Deswegen hat ja auch die Auferstehung so eine Kraft und so eine Wucht. Und dann sagt Paulus, wie ist es mit der Auferstehung? Und er verrät uns so ein Geheimnis. Er sagt, ihr könnt euch die Auferstehung vorstellen wie ein Samenkorn. Ein Samenkorn, es legt man in die Erde. Und das Samenkorn, wenn man anguckt, denkt man, es ist eigentlich tot. Da ist kein Leben. Es ist einfach nur ein Korn. Man kann das mahlen, dann kannst du Mehl draus machen und Brot backen. Aber ansonsten ist es eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Also dieses scheinbar tote Samenkorn wird jetzt in die Erde gepflanzt. Und dann passiert was. Irgendwann. Man weiß nicht genau wann, aber irgendwann passiert es, dass dieses Samenkorn aufbricht. Es spaltet sich. Und es bricht auf einmal was Neues raus. Neues Leben. Und dann wächst es und wird größer. Und das Samenkorn verschwindet vollkommen. Das ist dann nicht mehr sichtbar. Es ist weg. Ihr könnt in der Erde graben und suchen, ihr werdet es nicht mehr finden. Es ist weg. Aber etwas Neues ist entstanden. Und wenn man so ein Samenkorn anschaut, dann kann man auch nicht wissen, was da für eine neue Gestalt bei rauskommt. Das war ja die Frage der Korinther. Was müssen wir jetzt da erwarten? Wie wird denn so ein Auferstehungsleib eigentlich aussehen? Und Paulus sagt, stellt euch vor, man sieht es noch nicht an dem Korn. Und mir geht's so, ich bin botanisch relativ unbedarft. Und wenn ihr mir verschiedene Samenkörner vorne hinlegt, dann tue ich mich recht schwer zu sagen, was dabei rauskommt, wenn man es jetzt einpflanzt. Also ob das jetzt eine Karotte wird oder ein Kohlkopf oder was könnte es noch werden, ein Lauch oder irgendwas. Ich werde es nicht voneinander unterscheiden können. Manche von euch bestimmt. Was ich davon unterscheiden kann, wäre eine Kartoffel und eine Zwiebel, weil die haben keine Samenkörner. Aber von den Körnern, du weißt nicht genau, was bei rauskommt. Und es kommt was völlig Neues. Eine völlig neue Gestalt. Der Auferstehungsleib. Wir werden einen Leib haben in der Auferstehung, weil eine Seele gibt's nicht ohne Leib. Und dieser neue Leib, der wird so sein, wir wissen es nicht wie, wir können uns nicht vorstellen. Aber es wird durchbrechen. In einem Moment, Paulus sagt, in einem Augenblick, in einem Moment wird es auf einmal die Auferstehung geben und dann wird ein neuer Leib entstehen, die Menschen werden auferstehen. Es ist in einem Augenblick, die Posaune wird blasen und dann wie ein Fingerschnipsen. Und es ist neu. Die Toten sind auferstanden. Und jetzt fragen sich die Korinther, die hatten nämlich eine ganz große Hoffnung, dass Jesus jeden Moment wiederkommt. Und ihre Frage war, wie ist es denn mit der Auferstehung? Weil wir sind ja noch lebendig. Müssen wir dann auch erst sterben und wieder auferstehen? Oder was passiert mit uns? Oder können wir so, wie wir sind, einfach in den Himmel kommen? Die haben eine Hoffnung, gell? Die haben einen Glauben. Und Paulus sagt, ja, ist eine gute Frage, ihr habt recht. Mit euch wird es folgendermaßen sein. Nichts Verwesliches wird ins Reich Gottes kommen können. Nichts Verwesliches. Das heißt, alles Verwesliche, Vergängliche muss anziehen, umkleidet werden mit der Unverweslichkeit, mit Unsterblichkeit. Das heißt, ihr werdet umkleidet werden, umhüllt werden von Ewigkeit. Unvorstellbar. Über was Paulus da redet, ist unvorstellbar und trotzdem ist es wahr. Es ist die Wahrheit. Gut, man muss eine Einschränkung machen. Es ist nur dann die Wahrheit, wenn Jesus auch wirklich auferstanden ist. Wenn Jesus damals nicht auferstanden ist, dann ist es alles Quatsch. Da muss man sagen, wir Christen haben uns komplett verrannt, komplett in die falsche Richtung. Dann glauben wir den größten Humbug, den es überhaupt nur gibt. Aber Paulus ist sich sicher, weil er sagt, so viele Menschen sind Christus begegnet, dem Auferstandenen. Und er sagt, auch ich habe ihn getroffen vor Damaskus. Auch mir ist er begegnet. Ich zweifle nicht. Es ist die Wahrheit. Und dann kommt hier im Text dieses Lachen. Die Susan hat es zwar nicht gemacht, aber eigentlich steht zwischen den Zeilen so ein Hahaha. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat ja einen Stachel. Der sticht. Und das Wort, das hier steht im Griechischen, ist Kentron. Und das ist alles, was sticht, Dornen und alles, was piekst, irgendwelche Nadeln. So ist ja der Tod, er piekst uns, er sticht uns, er ärgert uns. Und dieses Wort Kentron wird auch benutzt für diesen Viehtreiberstock. Also wenn jemand da Tiere hat, irgendwie Schafe oder Rinder, dann kann er mit so einem Stock, der hat vorne eine Metallspitze und irgendwie was sticht, und dann kann er die Tiere vor sich hertreiben und kann sie schlagen und kann sie stechen und die gehen dann schon in die richtige Richtung. Und so ist doch der Tod. Der ist so ein Viehtreiber, so ein Sklaventreiber, treibt uns vor sich her und schaut, wo er uns piesacken und wo er uns ärgern kann. Der Tod meint's ja nicht gut mit uns. Der Tod ist ein ziemlich fieser Hund. Er kommt, wann er will, und er nimmt sich, was er will. Und den Tod erleben wir auch nicht erst auf dem Sterbebett, sondern auch schon früher. Der Tod hat viele Handlanger, mit denen er uns das Leben schwer machen kann. Unser Körper zerfällt mit der Zeit. Der Zahn der Zeit nagt an uns und für manch einen von euch ist es schon zur schmerzlichen Erfahrung geworden. Es gibt Beziehungen, die kaputt gehen, Freundschaften, die in die Brüche gehen, da ist auf einmal Funkstille. Geschwister, die sich mal ganz nah waren und sich geliebt haben, auf einmal haben sie kein Wort mehr miteinander zu reden, haben sich nichts mehr zu sagen, außer vielleicht, du blöder Hund. Und oft ist es das Geld, das blöde Geld, was kaputt macht und zerstört. Ja, auch so ein Handlanger des Todes. Wir erleben, dass wir uns anstrengen und mühen und es gehen Dinge kaputt. Wir müssen Verluste in Kauf nehmen. Wir kämpfen und setzen uns ein und dann verlieren wir. Das ist eins der fiesesten Sachen. Du steckst Zeit und Geld und Kraft in irgendwas rein, powerst richtig Und am Ende fällt dein ganzes Werk in sich zusammen. Die Früchte deiner Arbeit werden auf einmal wertlos und sind nicht mehr sichtbar. Wir kennen in unserem Leben Angst, wir kennen Dunkelheit, wir kennen Zeiten des Ausgebranntseins, der Leere. Der Tod ist wie so ein Viehtreiber. Er treibt uns vor sich her, er ärgert uns, er piesackt uns, er sticht. Und Paulus sagt uns, was dieser Tod ist. Dieser Tod ist die Sünde. Das Vorbeigehen, das Vorbeileben an Gott. An Gott, der doch eigentlich das Leben ist. Und wenn ich an Gott vorbeilebe, dann lebe ich mich ins Aus. Dann lebe ich mich tot. Und die Macht der Sünde ist das Gesetz. Du sollst, du musst, du darfst nicht, du sollst, du musst, du darfst nicht. Und dann kämpfen wir und strengen uns an, es jedem recht zu machen, alles einzuhalten und alles richtig zu machen, was von uns erwartet wird. Und der Tod sticht und treibt uns vor sich her und dann haut es uns erst recht auf die Nase. Und die Sünde, die wir auf keinen Fall tun wollen, da rauschen wir mit Vollgas rein. Ja, der Tod meint es nicht gut mit uns. Und dann sagt Paulus, besiegt. Der Tod ist besiegt, der hat keine Macht mehr. Keine Macht mehr, keine Kraft mehr. Ihm ist die Kraft genommen. Und vielleicht denkt ihr euch, das stimmt doch gar nicht. Der Tod hat noch so viel Macht, der hat noch so viel zu schaffen und zu machen, auch in meinem Leben. Und ihr seid dem Tod vielleicht vor kurzem hautnah begegnet. Und dann feiern wir heute, dass der Tod besiegt ist. Ja, er ist besiegt. Die Wucht der Auferstehung hat den Tod ein für alle Mal durchstoßen und was Neues geschaffen. Der Tod hat nicht mehr die Macht. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Wir dürfen lachen. In allem, was so manchmal so schwierig ist und wo uns das Leben ja es schwer macht, wo uns Auferstehung so selbstverständlich geworden ist und nichts mehr Besonderes ist. Und wir dürfen lachen. Wo ist unser Lachen? Unser Ja, aber Jesus hat das letzte Wort. Aber der Tod ist besiegt. Der kann sein Testament schon mal schreiben. Hat eh nicht viel zu vererben. Osterlachen. Haben wir nicht viel zu lachen, oder? Wir haben doch nicht viel zu lachen im Leben. Es ist ja alles so ernst und so schwer. Ich möchte euch am Ende einen Text vorlesen. Und er spielt an einem Ort, wo es auch nichts zu lachen gibt. In dem Konzentrationslager in Dachau. Da war ein junger holländischer Pfarrer, er hieß Willem Eike den Hertog. Willem Eike den Hertog. Und er hat eine Predigt gehalten am Abend des Ostermontags 1944, eine Predigt mit dem Titel Und Gott lacht. Diese Predigt ist uns überliefert worden, weil einer das aufgeschrieben hat, mitstenografiert. Wir wissen nicht seinen Namen, aber seine Nummer. 16921. Das Lachen Gottes. In dem auferstandenen, lebendigen Herrn leuchtet über uns. Da sind wir am dritten Tage in einer Welt ohne Gott, ohne Christus, erfüllt von Hass und Neid, von Mord und Totschlag, von des Teufels Geist. Es ist alles zum Weinen, nur zum Weinen, aber Gott schenkt uns am dritten Tage ein Lachen. So reich, dass wir es immer hören müssen. Und wieder hören, wie Gott lacht über uns, selig rettend, herrlich. Dieser Trost soll durch die ganze Welt gehen und überall, wo geweint wird oder wo die Zähne zusammengebissen werden, um nicht zu weinen oder wo gelacht wird, weil man sonst weinen müsste. Dort überall soll das Lachen Gottes hörbar werden. Wenn Gott Ostern mit uns feiert, verschwinden unsere Schwierigkeiten. Da lachen wir unter Tränen. Heute liegt Gott seine Freude dir und mir ins Herz hinein. Heute lehrt er uns lachen. Denn am Ostermorgen hat Gott mir ein Lachen zugerichtet. Und ich darf die Freude weitertragen als eine Gabe und Aufgabe in diesem schrecklichen Leben, in dieser tödlichen Welt, im KZ, bis einmal alles vorbei ist. Denn das wird alles vorübergehen. Nur Gottes Lachen wird bleiben. Der Anfang und das Ende. Halleluja. Amen.